Werbung.
Und auch diese Folge wird präsentiert von gesund.de, der E-Rezept-App. Und ich habe es ja schon mal erzählt, ich muss regelmäßig Medikamente nehmen. Und gerade wenn ich in Urlaub fahre und dann gucke, ah verdammt, es fehlt was für die Zeit im Urlaub, dann geht man in die Arztpraxis, lässt sich ein E-Rezept über die Versicherungskarte ausstellen. Und normalerweise müsste ich dann zur Apotheke rennen und das vor Ort einlösen. Doch die wenigsten wissen, dass du das E-Rezept auch digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen kannst. Nämlich mit der gesund.de E-Rezept-App. Da kannst du dein E-Rezept direkt digital bei deiner Lieblingsapotheke einlösen. Ja, sogar während du noch beim Arzt bist. Du siehst sofort in der App, was dir verschrieben wurde und erhältst deine Medikamente in wenigen Stunden und nicht in Tagen, wie bei Versandapotheken. Das kommt dann nämlich mit dem Urlaub meistens nicht hin. Spare dir Zeit und Stress, von A nach B zu rennen. Werde von deiner Apotheke benachrichtigt, sobald alles fertig ist. Beratung gibt's per Chat. Direkt von deiner Apotheke, alles wie gewohnt, nur eben digital. Lokal und nachhaltig, aber Komfort wie bei einer Versandapotheke. Nur viel schneller. Also, gefällt dir das? Dann lade dir die gesund.de App kostenlos runter und löse deine E-Rezepte bei Apotheken in deiner Nachbarschaft ein. Und dazu gehst du auf www.gesund.de/e-Rezept. Das Ganze findet ihr natürlich auch noch in den Shownotes. Und vielen Dank für die Unterstützung dieses Podcasts und für den superschnellen Weg, an meine Medikamente zu kommen. Werbung Ende.
Dann höre ich wirklich ganz oft mitten in der Nacht, irgendwann nach halb zwei nachts, die aktuelle Folge und muss die dann aber immer, um nochmal abzudaten, um über was wir reden werden, im Schnelldurchlauf am Samstagmorgen hören.
Herzlich willkommen zur Zusammenfassung. Nee, stimmt gar nicht. Ist gar keine Zusammenfassung. Ja. Zur Hausmeister-Kollaborations-, das Ziel ist im Weg-Folge. Hausmeister-Folge, Richard, wo erreiche ich dich? Bei mir in solchen Fällen natürlich.
Du bist komplett betrunken noch. Hier ist Ingmar Stadelmann, hi.
Ich bin überhaupt nicht betrunken, hallo.
Das ist doch die Aftershow-Party von dieser Beisenherz-Nummer, die da aus deinen Augen und deinem Mund spricht.
Ja, das, das ist ja schon ein paar Tage her. Wir feiern ja überhaupt nicht, weil dieses Jahr ist die Tour ja so zerlegt oder zerfranst, dass wir immer nur einen Auftritt die Woche haben quasi, weil der Herr Beisenherz so viel zu tun hat. Bei mir ist Ingmar Stadelmann, wer Ingmar noch nicht kennt, der hört hier noch nicht lange zu. Ingmar war schon unzählige Male zu Gast, hat den Podcast schon mal übernommen mit seinem Format Autos mit Geräuschen, AMG, einen eigenen Podcast. Und wir machen zusammen natürlich den Podcast Richard, wo erreiche ich dich? Und wenn die Menschen das hören bei Richard, wo erreiche ich dich auf der Folge, dann gab es diese Folge eine Woche vorher bei Das Ziel ist im Weg, meinem anderen Podcast. Mein Gott, jetzt habe ich ja alles...
Ach so, also wir machen jetzt eine Folge, das Ziel ist im Weg, das dann auch im Richard, wo erreiche ich dich Universum erscheint.
Ja genau, als Hausmeisterfolge sehr gut. Sozusagen.
Das, sehr schön, sehr, sehr gut. Die Menschen sind uns mal ein bisschen besser kennenlernen und nicht mal nur über Markus und Richard reden. Fun Fact, ich habe Richard David Precht getroffen.
Ach nein.
Ja, aber er mich nicht. ich sitze bei meiner allseits beliebten Ex-Freundin vorm Laden.
Leider gar nicht mehr.
Trinke Kaffee.
Ich sitze im Café, da habe ich, das habe ich noch gehört.
Ich sitze also, trinke Kaffee vor dem Laden meiner Ex-Freundin am Hackischen Markt und denke, diese Gestalt, die da gerade über die Straße stiefelt, in diesen sehr, sehr teuren Lederboots, die kommt mir da irgendwie bekannt vor. Sieht aus wie eine kleine Version von Richard David Precht. Es war Richard David Precht, den ich natürlich in meiner Gedankenwelt als viel, viel größer mir selber vorgestellt habe, als er dann im realen Leben ist. Also im realen Leben ist es doch ein... ich möchte sagen, er ist jetzt nicht klein oder gar kleinwüchsig oder sowas. Nein, so weit würde ich nicht gehen. Aber er ist ein attraktiver, reifer Mann, körperlich natürlich uns beiden weit voraus, weil immer noch fit. So, aber nicht besonders groß, fand ich.
Aber das Schöne ist, ich habe ja schon in die aktuelle Folge reingehört, die ihr letzte Woche dann in der Zusammenfassung, jetzt wird's richtig Meta. Und ich weiß nicht, hast du schon reingehört in die Folge?
Nein, habe ich nicht. Das habe ich mir noch nicht gegeben.
Okay, weil dann musst du morgen, nehmen wir ja die Zusammenfassung auf, musst du diese Geschichte nochmal erzählen und sie wird Sinn machen, weil es fängt an mit Richard David Precht, der durch Berlin läuft, um Kaffee zu trinken.
Ja, das hat er mal Geschmack gemacht, da habe ich ihn gesehen. Hätte ich morgen Kaffee ausgeben können, hätte er was sagen müssen, der Richard.
Ja,
ich nicht erkannt.
Ja, es wird spannend. Morgen also unbedingt letzte Woche, die ihr wisst schon, hört.
Ihr habt die Folge schon gehört.
Ja, ihr habt die Folge schon gehört. Es ist auf jeden Fall jede Woche wunderbar. Ich habe es gerade, wir haben es fernab des Mikrofons besprochen. Wir werden immer öfter angesprochen auf diesen Podcast, denn er wächst.
Ja, definitiv. Also ich hatte jetzt auch bei meiner Tournee tatsächlich Leute, die über diesen Podcast zur Show gekommen sind. Das freut mich natürlich sehr.
Ah, kriege ich dann Teile des Ticketpreises eigentlich von
dir?
Nein,
natürlich nicht, Andreas.
Ah, okay. Nein, aber es ist wirklich spannend. Ich bin des Öfteren angesprochen worden, also auf der Apokalypse und Filtercafé-Tour von Menschen, die sagen, ey, mega Podcast, ich habe zufällig da reingehört und Micky hat uns ja auch ganz gut promotet. Und wir sehen es ja auch in den Zahlen, seit wir auch weg sind von den geschriebenen Texten, haben wir auch nochmal anderes Publikum angezogen und da können wir uns nicht beschweren.
Können wir ja vielleicht sozusagen mal einen kurzen Blick in die Interna werfen, ne? Die den Hörern ja verborgen blieben. Es gibt so einen leichten Wandel in der Konzipierung dieses Podcasts. Richard, wo erreiche ich dich? Die Grundidee war ja, das war so ein bisschen magazinisch, journalistisch clean gehalten. Da war unser Grundgedanke ja, wir wollen uns ja sozusagen, wir wollen nicht einen weiteren Laber-Podcast machen, sondern wir wollen uns ja an Inhalten abarbeiten. Und da dachten wir, dass es vielleicht schlau wäre, das so journalistisch zu machen. Wir haben aber relativ schnell festgestellt, dass ja du und als auch ich sowieso die Folgen immer hören und sich dann entweder Notizen machen oder Sachen raussuchen, von denen wir sagen, das ist jetzt ganz spannend. Das muss dann nicht redaktionell nochmal aufbereitet werden, sondern wir haben die Folgen ja gehört und unterhalten uns dann einfach über die Folge, weil wir sie ja gehört haben. So.
Da warst du kurz weg.
Jetzt war ich kurz weg. Hast du auch nicht gehört oder was?
Nee, habe ich nicht gehört.
Also ich sagte, dass wir uns ja dann über diese Folgen einfach unterhalten, weil wir die beiden Folgen ja gehört haben beide. Und das ist dann ja, sagen wir mal, ein organisches Gespräch. Da braucht man dann kein Magazin dafür.
Ja, es ist auch interessant, dass wir haben es wahrscheinlich auch zu kompliziert gedacht. Die Menschen wollen dann doch Menschen hören, die darüber reden. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch die weniger Hater haben. Also, oder die haben sich jetzt alle abgehatet, weil am Anfang haben wir wirklich sehr viel Hass bekommen in den Kommentaren auf Spotify. Warum macht ihr das? Was soll das? Macht mal was Eigenes. Das finde ich auch so schön, so toll, dass ihr denkt, ihr seid klüger als die beiden. Und das hat sich so gewandelt und da ist so richtige Community-Work auch drin. Wir haben ja aufgerufen, dass Leute schreiben sollen, was denn die möglicherweise in der nächsten Folge drin vorkommt. Auflösung jetzt schon mal, machen wir morgen auch. Niemand ist drauf gekommen, um was es ging oder gehen sollte. Das ist wirklich ganz toll. Man kriegt mehr Liebe als vor ein paar Monaten noch ab.
Ja, ich glaube, es ist so halt viel, viel greifbarer, auch wenn wir von unserer mal selbstgesetzten Zielsetzung 7 bis 10 Minuten maximal ein bisschen weg sind und eher bei knapp 15 Minuten immer landen, ist immer noch eine Zusammenfassung, eine Verkürzung gegenüber das, was man zeitlich an Aufwand leisten müsste, um das Original zu hören. Aber es ist natürlich so viel, viel, wie sagt man denn, es ist so viel näher dran an dem, wie Leute das auch selber hören, ne? Und wie man sich selbst am Ende drüber unterhält, dass das irgendwie wahrscheinlich mehr Sinn macht, wenn man das so präsentiert bekommt und tatsächlich einfach, also der Spaß an der Sache natürlich sein kann, wie ich das bei ganz vielen höre, die hören sich die Zusammenfassung an, hören sozusagen auf was wir achten und hören dann das Original und haben dann sozusagen den Spaß daran, die Pointe, die wir gemacht haben, nochmal selbst zu entdecken in der Folge. So, das ist natürlich...
Es kommen natürlich auch Leute dazu, die vorher Lanz und Precht nie gehört haben und sich dem verweigert haben. Die sagen so, verdammt, jetzt musste ich mir das auch nochmal geben. Ich wollte es nicht.
Also ich warte auch täglich darauf, dass Lanz und Precht uns ein Übernahmeangebot machen, so eine feindliche Übernahme, um uns einzukaufen, weil wir ja Multiplikator sind.
Ja, ich werde da mit Markus Heidemanns nochmal auf einen Kaffee drüber sprechen, aber es ist schon witzig. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja Lanz getroffen, dem gefällt's ja. Es wäre sehr witzig gewesen, wenn du Richard angesprochen hättest auf der Straße. Also nächstes Mal bitte ansprechen.
Ja, ich wollte da nicht so, also er wirkte auch ein bisschen verträumt, aber jetzt weiß ich, er war auf der Suche nach Kaffee. Na gut, das kann ich verstehen.
Ja, aber du saßt so, doch in einem Café. Also das
ich saß vor, nee, ich saß vor einem Laden und habe Kaffee getrunken.
Ah, okay, alles
so,
klar.
Ja. So. Also, ja, vielleicht, beim nächsten Mal traue ich mich. Ich bin nicht so der Menschenansprecher, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. Ich hasse das auch. Ich mache auch total ungern Selfies mit Menschen, die ich treffe. So. Also selbst wenn ich Gäste bei mir habe oder sowas, traue ich mich eigentlich nie zu sagen, wollen wir mal ein Selfie machen oder sowas. Finde ich irgendwie merkwürdig.
Sehr gut. Das finde ich auch seltsam. Ich habe ja jetzt, ich habe ja diese schöne Serie in den Wühlmäusen. Ich habe da mal eine Frage, dieses Talk-Format. Ja. Und mir ist jetzt, ich habe diese Woche aufgenommen mit Thorsten Sträter eine sensationelle, also ich sag mal, es wird sensationell, wenn man es dann auf YouTube sieht. Alle, die da waren, wissen ja schon, dass es sensationell war. Und da ist mir aufgefallen, dass ich mit keinem der Künstler, die zu mir gekommen sind, irgendein Selfie gemacht habe bis jetzt. Es gibt gar keine Bilder.
Das kenne ich auch und ich habe gerade gestern, lustigerweise, wo du es sagst, habe ich die Folge auf YouTube gesehen mit Atze Schröder, auch wirklich große Empfehlung. Ich habe da mal eine Frage, YouTube Ingmar Stadelmann, verlinken wir auch mal in den Shownotes einfach mal deinen YouTube-Kanal.
Ja, gerne.
Und
sehr
meinen
gerne.
YouTube-Kanal eigentlich auch. Ist ja völlig blödsinnig, wo die ganzen KI-Filme drauf sind, dass wir das nicht verlinkt haben, total bescheuert. Auf jeden Fall, da habe ich die Folge mit Atze Schröder gesehen und ich kenne das auch von den Shows mit Mickey, dass wir halt da auch nie, also wir haben das oft vergessen, Selfies zu machen oder ein Gruppenbild. Und dann hatten wir ja aber immer Ole, den Filmer, dabei. Und dem habe ich am Anfang gesagt, nach jeder Show rufst du uns alle zusammen und machst bitte ein Foto. Du musst halt jemanden haben, der dich dran erinnert und auch das Foto macht.
Also das habe ich mir jetzt auch vorgenommen, weil man tatsächlich, also nicht für mich, aber für Social Media und so weiter, dann doch irgendwie gerne mal so ein Foto braucht, um zu sagen, guck mal, wer da war. Ich habe mir das jetzt frech einfach von einem Fan geklaut, der während der Show ein Foto von Sträter und mir gemacht hat, in Action, und habe das dann nochmal gepostet und das hat tatsächlich auch ganz viele Likes abgegrast und dann weiß ich, alles klar, es wäre vielleicht doch schlau, das ein oder andere Foto mit den Künstlern, die ich da habe, zu machen. So.
Aber ist unser Ziel dann für 2025, dass wir ein Foto hinkriegen mit Richard und Markus? Wollen wir das nicht mal für 2025 ausrufen?
Ich fasse das an, so, es ist ja immer so ein, wie sagt man, auf die, also will man tatsächlich Iron Man persönlich kennenlernen?
Ja, wie gesagt, einen habe ich ja schon mal kennengelernt. Und
ja. Ich bin da ja so ein bisschen, was das angeht, ich will ja auch zum Beispiel nicht Harald Schmidt treffen eigentlich. Oder ich will nicht, weiß ich nicht, also du hast Markus Lanz im Prinzip getroffen. Ich war da schon mal in der Show, also ich kenne ihn auch, aber sozusagen nur im Beruflichen. Und so ein Selfie, ich weiß nicht, ob das nicht unsere journalistische Distanz zerstört, Andreas.
Das stimmt. Aber wie ist es mit Thomas Gottschalk?
Da weiß ich gar nicht, ob man aktuell noch Fotos mit dem machen darf. Den würde ich auch nicht fotografieren. Die hätte ich zwar gerne ich habe da mal eine Frageshow, habe mich aber auch noch nicht getraut, da anzufragen, weil ich Sorge habe, der kommt. Und dann muss man ja alle Fragen stellen, die man da so auf dem Zettel hat. Aber generell hätte ich ihn gerne da. Wobei jetzt habe ich erstmal, kratze ich gerade erstmal sozusagen beim Hausherren, bei Dieter Hallervorden persönlich, weil wir machen das ja immer in seinem Theater, in den Wühlmäusen. Und da wäre es ja doch eigentlich total sinnig, wenn er selber mal vorbeikommt.
So. Aber dann frag doch mal bei Lanz und Precht.
Die soll ich auch noch erholen.
Ja, also, das wär's doch. Also einzeln dann.
Ja, Ingmar Stadelmann trifft Richard David Precht, wäre schon auch ein schönes
Bild. Also fände ich interessant. Also
ja, das fände ich auch schon wieder interessant. Das ist ja dann kein Selfie, sondern dann muss er sich mir ironisch stellen. Das wäre natürlich schon ganz spannend, ja. Stimmt schon.
Ja, vielleicht kriegen wir das hin. Sprich ihn doch nächstes Mal an, wenn du ihn siehst. Bewirf ihn mit einem Kaffee und besprich das mit ihm. Also ich freue mich da übrigens immer diebisch drauf, egal wie verschlafen ich bin oder ich gefeiert habe oder sonst was. diese Folge am Samstag zu hören, freue ich mich eigentlich drauf am Freitag. Dann am Samstag, wenn ich sie hören muss, ja.
Ja.
Ah, dann nehmen wir ja meistens so 11.30 Uhr auf. Das heißt, so spätestens 10.30 Uhr fange ich an, damit ich das nicht schneller hören muss. Und dann mache ich mir die Notizen und dann denke ich so, oh, was tue ich mir da eigentlich an? Wie geht also es dir?
Ja, mir geht es so, dass ich das ganz oft jetzt, ich war ja wie gesagt viel auf Tournee und fahre dann ja oft nachts zurück nach Berlin oder sowas.
Ja.
Und dann höre ich wirklich ganz oft mitten in der Nacht, irgendwann nach 1:30 nachts, die aktuelle Folge und muss die dann aber immer, um nochmal abzudaten, über was wir reden werden, im Schnelldurchlauf am Samstagmorgen hören. Also ich höre es eigentlich immer zweimal, versuche ich zumindest so hinzubekommen. Das nächtliche Hören ist, finde ich, eigentlich ganz angenehm, weil da schweift man gut so mit weg und kann gut Auto fahren dazu, finde ich. Stelle aber fest, dass ich inhaltlich oft dann Dinge verpasse, die ich dann auch erst wieder im Kopf habe, wenn du mich dran erinnerst. Und denkst du, stimmt, da haben sie auch drüber geredet.
Ich schreibe mir dann ja manchmal so durch. Chronologisch auch auf, wann was wie passiert. Und ich glaube, das ist auch die Mischung, dass du so die Highlights im Hinterkopf hast.
So. Genau, ich habe nur die emotionalen Triggerpunkte schleppe ich immer mit. Also das, was mir hängen bleibt aus satirischer Sicht oder mich in irgendeiner Form doch aufregt, das bleibt natürlich im Kopf, das bringe ich dann immer ein. Ja, du führst uns da schon chronologisch durch, das stimmt schon.
Ja, ich bin auch angesprochen worden, wie wir das machen, wie unsere Vorbesprechung dazu aussieht.
Und es gibt keine.
Ja, doch, es gibt halt eine, dass du manchmal kommst und die große Pointe droppen willst, die aber erst hinten kommt, wo ich sage, warte mit dem Thema bitte hinten, weißt du, wo Richard wieder den Vogel ausgestopft hat oder sowas. Lass uns das nicht gleich vorne verfeuern, weil das passiert ganz, ganz hinten. Da kamen noch 10.000 Sachen vorher, aber ich weiß, was du meinst. Wenn man das so nachts hört oder beim Autofahren, dann würde ich auch emotionale Triggerpunkte mir merken, egal wo die verankert sind oder wie man da hingekommen ist.
Also ich versuche dich ja dann immer manchmal ein bisschen so abzukürzen, weil die Gefahr bei der Chronologie ist natürlich, dass man genauso lang wird wie das Original.
Das ist richtig. Ich habe ja auch, muss man einfach sagen, ich habe hier so ein Notizbuch, so ein A5-Notizbuch und das sind dann auch meistens so 6-7 Seiten.
Ich wollte gerade sagen, du blätterst dann immer, ich sehe immer, okay, hat noch eine Seite.
Sind so 6-7 Seiten, ich schreibe so stichwortmäßig mit und auch eigene Gedanken, damit ich das so habe. Also das ist relativ, also man könnte das wahrscheinlich auf 2 Seiten bringen, wenn man ordentlich schreiben würde. Aber ich nehme dann auch dieses Notizbuch, ich laufe dann auch in die Küche, mache mir einen Kaffee und habe das Notizbuch dabei. Und wenn ich auch auf Klo bin, sitze ich da mit meinem Notizbuch und schreibe mir das auf.
Sehr lustig. Ich habe einfach nur in meinem Handy einen Richard-Ordner und da stehen immer nur einzelne Wörter drin. Also ich habe da sozusagen die Triggerwörter, die ich mir da aufschreibe. Das sind pro Folge eigentlich maximal 4.
Okay.
Die stehen dann da so drin. Und wenn ich das Wort lese, weiß ich wieder, was ich mir dazu im Kopf ausgedacht habe.
Ja, es macht auf jeden Fall Riesenspaß und ich finde das auch so toll, dass uns Menschen dann jetzt anfangen, auch ihre eigenen Gedanken dazu zu schreiben. Es gibt diese Funktion auf Spotify, wo man jede einzelne Folge kommentieren kann und das nutzen auch Leute. Wir rufen dazu auch auf, macht das bitte bei Richard, wo erreiche ich dich? Denn wir lesen das alles und da kommen teilweise sehr witzige Sachen. Es sind weniger Beschimpfungen geworden, nachdem wir auch den Leuten gesagt haben, wir können euch.
Wir
können euch tracken. Ich weiß nicht, für die Leute von Das Ziel ist im Weg, die es nicht mitgekriegt haben. Es hat uns jemand als Lutscher bezeichnet mit einem Profilbild und einem Klarnamen und man konnte das quasi googeln und ihn finden auch bei Facebook. Und das war ein Referent des Wirtschaftsministeriums in Kiel. Und dann habe ich da drauf kommentiert, dass das ja super ist, ob das jetzt ein offizieller Titel ist, der uns vom Wirtschaftsministerium in Kiel gegeben worden ist. Dann hat er seinen Kommentar schnell gelöscht.
Ach, er hat den auch noch gelöscht.
Ja, das Lustige ist, man kann ja aber trotzdem dann sehen, man kann die Leute Namen auch bei Spotify suchen und dann siehst du, was für Playlisten der angelegt hat. Das heißt, liebe Leute, wir wissen auch, was ihr für Musik hört. Nicht nur, wer ihr seid, sondern auch, was für Musik ihr hört. Ist einfach wahnsinnig schön.
Ja, also das ist natürlich ein toller, selbstentlarvender Moment, wenn man glaubt, man wäre tatsächlich immer noch anonym im Internet.
Ja, das ist spannend. Also ja, wie gesagt, aber Richard und Markus sind ja jetzt auch nicht mehr anonym. Wir callen sie ja regelmäßig aus.
Und das macht einfach wahnsinnig viel Freude, muss man sagen.
Das stimmt. Ja, es ist also aus so einer Schnapsidee, ne, auch tatsächlich, wenn du nochmal zurückdenkst. Es war ja gar nicht absehbar, ob das sozusagen länger als 3 oder 4 Folgen trägt. Man, vielleicht, selbst wenn man sagt, die Idee ist witzig, dann hat man vielleicht trotzdem das Erleben, dass man nach dem 4., 5. Mal denkt, ja, okay, das wurde jetzt gemacht, jetzt hat man das mal irgendwie zusammengefasst und erlebt. Aber dass das sich entwickelt und so trägt, das finde ich dann schon erstaunlich.
Ja, viele denken ja, wir werden reich damit. Und wir müssen auch sagen, das stimmt natürlich. Wir werden reich an Erfahrung.
Noch reicher, ja.
Aber so richtig vermarkten konnten wir den Podcast noch nicht so, muss man sagen.
Ja, ja.
Denn,
es ist Hobby.
Ja, es ist ein Hobby und es ist... das, was da übrig bleibt, das ist wirklich sehr überschaubar. Also dementsprechend meckert nicht über diese Werbung, wenn da Werbung drin ist. Es ist wirklich, es macht mehr Arbeit, als es Geld bringt. Also es wäre, wir würden mehr Geld machen oder verdienen, wenn wir in der Zeit, weiß ich nicht, beim Nachbarn Rasen mähen würden, die Stunde, da würden wir mehr Geld verdienen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich ist das so, ja, gerade bei den Nachbarn, die du so hast.
Ja, bei dir ist ja Rasen, also bei deinen Nachbarn, da müsste man die Pflanzschränke in Berlin, die Cannabis-Pflanzschränke.
Naja gut, ich wohne ja da wo ich wohne ist ja, das ist ja, also früher hätte man gesagt gentrifiziert, also ist ja alles niegelnagelneu. Da habe ich fassungslos am Mittwoch, ich habe ja mittwochs mache ich immer diese Call-In-Show Blue Moon beim ja. RBB, beim guten alten RBB, Fritz Radiosender, und das ist so eine Art Domian in Funky, also von 22 bis 0 Uhr kann man da mit mir reden und ich überleg mir ein Thema. Und der Unterschied, weil das immer als nächstes Frage kommt, was ist denn der Unterschied zwischen dir und Domian? Der Unterschied zwischen Domian und mir ist, Domian hat halt immer irgendwann gesagt, du legst jetzt auf und der Psychologe ruft dich zurück und ich sage halt einfach nur, du legst jetzt auf. So. Und das muss reichen. Und da habe ich, am Mittwoch hatte ich eine Sendung und bin das erste Mal in 11 Jahren zu spät zu meiner eigenen Sendung gekommen, weil das vollelektronische Garagentor von meinem Haus von der Tiefgarage, in der mein Auto stand, abgeschaltet war, aufgrund irgendeines Defekts und so weiter. Und ich mit meinem eigenen Auto nicht aus meiner Tiefgarage fahren konnte. Woraufhin ich mit einem Uber für 49 Euro von Berlin-Mitte nach Potsdam-Babelsberg fahren musste, in der Uber-App aber Barzahler angegeben habe. Und mein Indisch war dann auch nicht so gut, dass ich dem das irgendwie erklären konnte. Und dann musste ich mit dem verhandeln, dass er mich gehen lässt, ohne dass ich bezahle. Und er hat mir noch dreimal hinterhergerufen, I trust you, I trust you, I trust you. Und dann musste ich am nächsten Tag noch zur Bank und dem Uberfahrer sein Geld überweisen. Das war ein wunderschöner Abend. Und dann habe ich mich noch aufgeregt bei meiner Hausverwaltung, weil ich so dachte, das wäre vielleicht ein ganz netter Hinweis, wenn man so ein Tor einfach zumacht, dann muss doch irgendwie, sollten wir das vielleicht wissen als diejenigen, die da leben. So. Also das war ein ganz aufregender Mittwochabend.
Bist du sicher, dass du die Fernbedienung von deinem Tor nicht falsch rum aufgesetzt hast? Weil ich sehe jetzt schon die Mails reinkommen, weil wir haben Nachrichten bekommen zu deinen 600-Euro-Kopfhörern.
Einfach es ist, ehrlich gesagt, ist es mit dem Tor tatsächlich ein bisschen ähnlich, weil ich erfahren habe, dass man das Tor einfach aufschieben kann.
Ja,
das wäre aber ein guter Hinweis gewesen. Das kann ich ja nicht wissen, wenn ich davor stehe von innen und panisch bin, weil ich zur Radioshow muss. Ja. Also ich hätte es einfach hochschieben können. Das ist mir leider nicht gelungen. Stattdessen bin ich für 50 Euro Uber gefahren.
Ja.
Und die Kopfhörer, ja gut, ich kann das erklären. Soll ich oder willst du erst...
Ja, wir werden es in der nächsten Folge, Richard, wo erreiche ich dich? In der letzten Folge werden wir es schon geklärt haben, aber nein, wir können es auch hier nochmal sagen. Das ist wirklich, es war die Hölle. Ich wollte dir verbieten, mit diesen Kopfhörern jemals wieder aufzunehmen, weil ich dich kaum gehört habe. Das Interessante war, ich werde dann auch wirklich sauer, weil ich bin auch ein audiophiler Typ. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich jemanden nicht verstehe oder jemand irgendwie schlechten Audio, weil ich habe dich ja im Ohr und ich hatte es schon ganz laut gemacht und der Ton hat sich ja auch verändert, je nachdem, ob du dich nach vorne gebeugt hast oder nach hinten, und ich sagte noch so, das ist irgendwie komisch. Dann haben wir diese Aufnahme beendet, durch die ich mich durchgequält habe und versucht habe, dir zuzuhören. Und dann ist was passiert?
dann, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, weil wir natürlich kurz beraten haben, wie das denn sein kann, dass so teure, sagen wir die Marke, Kopfhörer jedenfalls, also sagen wir eine Marke, die normalerweise ja dafür steht.
Kopfhörer, AirPod Max.
Genau, also Kopfhörer, von denen man sagt, das ist ein High-End-Produkt und eigentlich damit kann ich telefonieren, kann man alles mitmachen. Die sind wahnsinnig gut, Noise-Canceling ist sensationell und so weiter, Sound ist perfekt und so weiter. Warum sollten die jetzt sowas nicht können?
Du hast mir ja erstmal auch nicht geglaubt.
Natürlich nicht, weil ich ja dachte, Alter, ich habe 600€ Kopfhörer auf, was redet der Mann, das kann überhaupt nicht sein. Dann ist mir allerdings aufgefallen, dass ich ja Linkshänder bin.
Ja.
Und als Linkshänder möchte ich natürlich, dass die Knöpfe und die Tasten an meinen Kopfhörern auf meiner linken Seite sind für meine linke Hand. Dann habe ich aber gemerkt, dass in der Verpackung komischerweise die Öffnungen zum Reinstecken der Kabel ja alle rechts sind. Da habe ich gesagt, okay, das heißt, man muss, also das ist nicht egal, wie rum man den aufsetzt. Das
steht auch drin in den Kopfhörern. Da sind so, ich weiß nicht, Buchstaben, ob das Konzept R und L dir auch bewusst ist.
Ja, ich hatte also den Kopfhörer verkehrt rum auf, damit war also das Mikrofon für meinen Fleischnacken ausgerichtet und nicht für meinen Mund.
Und der redet und gar nicht so laut, dein Fleischnacken, muss man einfach mal sagen. Es ist ja wirklich die Hölle gewesen, vor allen Dingen. Aber das Spannende ist, ich habe diese Kopfhörer ja auch. Ich habe die dann mal ausprobiert in der Bahn nochmal, weil ich hasse ja Bahnfahren, wenn andere Leute neben mir reden. Und das Noise Cancelling ist super. Bis auf die Frequenz schreiendes Kleinkind.
Wirklich?
Nee, schreiendes Kleinkind, wenn das richtig rumschreit und brüllt, keine Chance.
Kommt also, es durch, okay.
Ja, das bummst durch. Aber alle anderen Geräusche sind super. Kauft euch also, wenn ihr 600€ übrig habt, dann kauft euch diese Kopfhörer. Sie sind doch gar nicht so schlecht.
Also ich habe sie ja tatsächlich gekauft, weil ich ja auch ein neues iPhone 16 Pro habe.
Billiger dann, ne?
Nee, gab's nicht billiger, aber die Farbe war dieselbe.
Ja, das ist einfach, das ist, wir können ja mal, das ist, die Farbe war dieselbe, deswegen musste ich das kaufen. Du, manchmal denke ich ja auch, da ist irgendwas in deinem Gehirn ist falsch verdrahtet. Wir können ja mal drüber sprechen. Es gibt diese wunderbare, wir sprechen ja auch immer ab, wann wir aufnehmen. Ja?
Du probierst es zumindest.
Ich probiere das. Und zwar gehen die WhatsApp folgendermaßen. Also erstmal muss man mal sagen, du manchmal ist WhatsApp bei dir einfach aus für 3 Stunden. Das ist auch vollkommen okay. Da sieht man keinen Haken, da bist du unterwegs, hast keinen Empfang. Und dann schreibt man da rein, wann schaffst du es heute? Ja? Und zurückkommt sowas wie eine Sprachnachricht, ich bin jetzt hier in der Bäckerei und dann gehe ich noch in den Supermarkt. Tschüss. Ich hatte nicht nach dem Ort gefragt. Also Ort und Zeit ist so ein Ding. Das hatten wir schon öfter.
Ja, das ist mir dann auch aufgefallen, nachdem du mich darauf hingewiesen hast, ist mir das aufgefallen, dass ich das eigentlich nicht nur bei dir, sondern bei allen. Leute fragen mich nach Uhrzeiten oder nach Treffpunkten und meine erste Reaktion ist, dass ich sage, wo ich bin.
Ja, weil du willst die Strecke eigentlich im Kopf erklären, wie lange du da brauchst. Ja, das ist komisch, da ist irgendwas schief verdrahtet. Da müssen wir mal, ich würde mal sagen, du legst jetzt auf und rufst den Psychologen an. Ja. Nee, aber das ist ein schräges Phänomen, wenn du da drauf, okay, was sagt Tobi denn dazu?
Das weiß ich gar nicht. Ich muss da mit Tobi, ist ja im Urlaub. Mein bester Kumpel Tobi fährt ja gerade durch Sizilien und gönnt sich. Wir sind noch nicht dazu gekommen, wieder mal ein intensives inneres Gespräch zu führen. Werden wir aber machen. Ist mir aber tatsächlich aufgefallen, dass ich mache das bei ihm auch. Also er fragt mich, wann wir uns treffen und ich schreibe ihm, ich bin beim Sport. Und in meinem Kopf macht es natürlich, das dauert ja nicht so lange, weil das Fitnessstudio ist 10 Minuten von dir. Das habe ich aber gar nicht kommuniziert als Information.
Nee, und auch nicht, wie lange du Sport noch machst. Also da sind so viele. Man muss dann nachfragen, so, ja, und wann ist der Sport zu Ende und wie lange brauchst du vom Fitnessstudio zurück, um dann mich anzurufen?
Ja, so. Du hast mich da auf was gestoßen, auf was mir vorher nicht so bewusst war.
Da musstest du erst mal 55 Jahre alt werden, um.
Ja, genau, Andreas.
Ja, ja, das ist, sorry, ich bin gerade mit Micky Beisenherz auf Tour. Da ist, es wurde mir letzte Woche eine Post von Wagner an mich auf der Bühne
verlesen. Ach, guck
verlesen.
Mal, das ist aber ja, also das ist ja eine Adelung, muss man fast sagen. Ne? Da ja, schreibt der Micky ja eigentlich nur für berühmte Menschen.
Ja, ja, das kommen so Sätze wie, sie sind wie König Midas, nur umgekehrt. Alles, was sie anfassen, wird zu Scheiße.
Ja. Sehr gut. Sehr, ja. Sehr gut. Ihr habt also Spaß, ich sehe ja. Schon. Ihr habt Freude. Ja, ja. Ja, trotzdem habt ihr mich bis jetzt nicht eingeladen.
Das Freunde. Hat ja nicht gepasst. Du bist ja unterwegs. Wir hätten dich ja eingeladen.
Ja, gut, na gut. Liegt also an mir, weil ich ja nicht den Ort richtig kommuniziert habe.
Ja, ja, nee. Nee, also das wird auf jeden Fall noch passieren, vielleicht nicht auf dieser Tour, aber du bist auch überfällig bei Apokalypse und Filtercafé eigentlich da in der Sendung mal stattzufinden.
Da muss ich nur verstehen, wie das technisch funktioniert. Dann
so wie
kann
wir
ich
das hier machen.
Ach so, wie hier. Ja, dann kann ich das.
Ja, du kannst
setz
das.
Setz die Kopfhörer
ja.
Richtig rum auf, dann...
Ja, es muss nur Platz sein in dem Podcast. Also das, die haben ja wirklich ein Gästemanagement. Ich habe mir das mal angeguckt. Das ist ja die absolute Hölle. Ich will jetzt nicht aus Internas sprechen, aber da hängen halt wirklich Menschen drin und telefonieren, wer wann Zeit hat, dass der Habeck und auf Optionen und so weiter.
Ich verstehe auch gar nicht mehr. Also Micky, wie viele Folgen machen die denn davon in der Woche?
Ich glaube, also er selber ja nicht alle Folgen, sondern am Dienstag sind ja immer Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek. Dann macht eine Folge macht Jagoda Marinic und er macht dann wieder am Freitag. Ich glaube, er macht immer, aber diesen Freitag hat er auch nicht gemacht. Eigentlich macht er Montag und Freitag und manchmal Samstag, also drei Folgen.
Und noch drei externe zugeliefert oder zwei externe.
Genau, also und dann macht er noch, ja, sonntags gibt es ja auch noch eine Folge, das
ach,
Heimspiel.
Stimmt,
also
es gibt eigentlich 7 Folgen pro Woche.
Ja, und zusätzlich hast du halt noch, macht er noch Fußball-MML und ich weiß nicht, ob Friendly Fire auch irgendwann wieder losgeht mit Olli Polak. Also das heißt, der Mann geht durch wirklich viele Mikrofone. Und da bleibt keine Zeit mehr, das Gästemanagement auch zu machen. Ne? Also das macht dann die Agentur. Und
ist klar, ja.
Ich finde es halt wahnsinnig spannend, denn ich sehe das bei diesem Podcast, also das Ziel ist im Weg, dass ich jetzt nach 6 Jahren, da kann ich ja auch offen mal drüber sprechen, ich nach 6 Jahren wirklich gerade die Zeit auch nicht finde, deswegen gibt es den auch nur alle 2 Wochen, dieses Gästemanagement zu machen. Weil das kennst du ja auch, Anfragen, das ist wahnsinnig anstrengend. Das ja. Ist der eine Part, wo ich auch sage, nach 6 Jahren, ich habe gerade so viele andere Projekte, dass ich das nicht noch leisten kann. Ich müsste mir jemanden einstellen und das kann ich mir wiederum nicht leisten. Und das andere ist, dass ich nach 6 Jahren auch gar nicht mehr so Bock habe auf neue Leute, die gleichen Fragen zu stellen, die sie in 15 anderen Podcasts schon erzählt haben. Vor 6 Jahren hast du jemanden gesagt, hast du Bock in meinen Podcast zu kommen, in den Van? Da sind dann sofort Leute gekommen, haben gesagt, ja super, ich komme vorbei, egal wen ich gefragt habe, mehr oder minder. Und heute hat halt jeder, also wenn ich jetzt zum Beispiel Bastian Pastewka anrufen würde, dann war der halt schon in 15 Podcasts und hat seine Lebensgeschichte erzählt. So,
in der Tat.
So, und dann ist das für den auch gar nicht mehr so interessant zu sagen, oh, dann muss ich mir hier 1,5 Stunden Zeit nehmen und krieg kein Geld dafür und setz mich bei dir in den Bus. Das ist schwieriger geworden. So, deswegen überlege ich auch, diesen Podcast umzubauen.
Ja, was wäre die Idee? Wohin soll es gehen?
Ich hab
weil
ja
mir auch schon auffällt, dass du da mehr, du warst da ja richtig hinterher, was das angeht. Das war ja auch der Hauptpodcast, ne?
Ja.
Und jetzt hast du ihn so als Side-Business.
Ja, es ist auch einfach so, dass der ganze Podcast-Markt, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, nur nicht im Mikrofon, hat sich ja auch verändert, so dass die, ich sag mal, die kleinen und mittelständischen Podcasts, die das Ziel ist im Weg halt sind und Richard, wo erreiche ich dich, merken wir das ja auch, dass das vor 2 Jahren nochmal ganz anders war, die zu vermarkten. Also da konnte man verstehe. Wirklich dann davon leben und jetzt kann ich von das Ziel ist im Weg nicht mehr leben. So, also die Media-Umsätze sind halt so geschrumpft, die Agenturen, es gibt viele Agenturen, die gibt's schon gar nicht mehr, andere Agenturen haben viele Leute entlassen und die Media-Volumen sind einfach gar nicht mehr da, beziehungsweise werden von den großen Podcasts abgegrast und die kleinen kriegen da nichts mehr ab. Das ist okay.
Das fällt nicht mehr so viel durch. Okay, interessant. Ja, also es, weil ich höre ja immer nur, dass sehr viel Geld schon auch in Podcasts fällt oder läuft als Werbeutensil, aber tatsächlich wahrscheinlich dann eben oben ankommt. Also Apokalypse, genau. oder hier Klaas und so weiter, ne? Baywatch. Hast halt so ein paar Platzhirsche, die natürlich unfassbare Reichweiten haben und dementsprechend wahrscheinlich auch unfassbare Werbebudgets.
Ja, und es ist natürlich auch in den Mediaagenturen arbeiten natürlich festangestellte Leute. Wenn die 100.000 Euro zu verteilen haben, dann sagen wir, komm, wir geben die 100.000 irgendwie Baywatch, dann muss ich nur ein Reporting schreiben. Anstatt 100.000 halt auf 10 Podcasts aufzuteilen. Und das ist die eine Seite davon. Und das andere ist auch, dass die natürlich die ganzen Agenturen sich auch gegenseitig auf die Füße getreten sind, wenn halt 20 Agenturen gleichzeitig versuchen, Koro zu vermarkten und überall die gleichen Podcasts drin sind und so weiter.
Es war ja so eine kurze Goldgräberstimmung, was das Thema angeht. Das habe ich ja auch dann irgendwie mitbekommen, weil sozusagen der Markt ja an sich ein totaler Wachstumsmarkt ist. Ne? Ja. Weil die Anzahl der Leute, die Podcasts tatsächlich nutzen in Deutschland, im Verhältnis zu denen, die es technisch nutzen könnten, noch wahnsinnig gering ist.
Ja, genau. Also die Hörerzahlen steigen. Aber es haben natürlich auch viele Unternehmen unglaublich viel Geld rausgeschmissen, indem sie gesagt haben, hier kommt mal her, wir zahlen euch pro Folge x-tausend Euro und dann holen wir uns das über die Werbung wieder rein. Und gerade mit der Flaute haben sie dann gemerkt, das holen wir uns mit der Werbung gar nicht wieder rein. Ja. Und diese Exklusivverträge bei Spotify oder sowas, da dachte man ja auch immer, wenn man jetzt an Gemischtes Hack oder an Fest und Flauschig denkt, dass die natürlich eine große Gage bekommen haben und exklusiv da sind, um neue Leute zu Spotify zu ziehen. Das Geschäftsmodell ist wahrscheinlich auch dann auf Dauer nicht aufgegangen. Denn jetzt sind diese Podcasts auf allen Plattformen verfügbar wieder. Und plötzlich sprechen auch Tommy und Felix Werbung ein. Ne? Also was vorher einfach auch gar nicht passiert ist. So, also ob Jan und Olli jetzt jemals noch Werbung einsprechen werden, das weiß ich nicht, aber da wird ja auch Werbung eingespielt auf den anderen Plattformen.
Also was den Markt angeht, würdest du, ist Podcast in der Krise so gerade oder wie würdest du das sehen?
Nee, das ist eine Bereinigung. Das ist eine Bereinigung und damit muss man überlegen, wie man damit umgeht. Also der Markt bereinigt sich gerade. Das heißt auch diese Podcaster, die wahnsinnig viel Geld bekommen haben für irgendwelche Exklusivverträge wie RTL oder bei Pro7 gab es halt auch ganz viele Podcasts, die vermarktet haben, die dann eine Summe bekommen haben, eine feste Summe und das dann gegengerechnet wurde gegen Werbung. Das ist zurückgegangen und da wird einfach dann jetzt überlegt, auch als Podcastmacher, mache ich das so weiter? Und das muss ich mir auch überlegen, mache ich das so weiter, wenn sich das einfach, wenn das so viel Zeit einnimmt und dementsprechend dann nicht genug Umsatz bringt, dann muss man halt andere Sachen machen oder das Konzept halt umbauen. So. Ja. So, und da ich mich ja sehr gerade mit KI beschäftige und das halt auch wirklich so seit gut einem Jahr eigentlich eins meiner Hauptfelder ist, an denen ich arbeite, also die KI-Filme, die ich mache oder die Bilder an Kunden verkaufe, das nimmt so viel Zeit in Anspruch und das ist ja auch mein Thema.
An mich zum Beispiel.
Ja, oder eben die Vorträge, die ich mache. Das ist halt auch wunderbar, dass ich das machen kann. Das nimmt natürlich aber auch viel Zeit in Anspruch, irgendwo hinzureisen und über die KI zu sprechen.
Also verschiebt sich dein Leben schon wieder.
Ja, das ist einfach neu erfinden. Ist ja die einzige Konstante.
Sehr gut, sehr gut. Na, ich überlege ja auch, was ich als nächstes mache noch für einen Podcast. Kennt ihr ja noch Potenzial für einen?
Ja, warum denn eigentlich? Wollen wir da eigentlich drüber sprechen?
Wir können darüber sprechen. Das ist ja... Ist ja nichts Dramatisches passiert für uns.
Ja, also ich für mich ja. So, denn ich war eigentlich irgendwann davon ausgegangen, dass die Arbeit, die ich in diesen Podcast stecke, irgendwann mal bezahlt wird über eine Vermarktung. Da sind wir wieder bei dem Thema, aber da hat sich rausgestellt, da möchten gar nicht so viele Vermarkter mit dem Podcast zu tun haben.
Also wir reden über den zwei Live-Podcasts, den wir mit Luke gemacht haben, mit Luke Mockridge. Du warst Produzent, ich war Konterpart. Und es war, also eigentlich fand ich ein sehr schönes Projekt.
Ja, inhaltlich auch sehr, sehr gut, muss man einfach sagen. Auch echt gute, feste Community. Ist jetzt nicht durch die Decke gegangen, kann man ja auch so sagen. So war, ja. Wuchs weiterhin, aber nach den Vorkommnissen, wir wollen sie mal einfach gar nicht benennen, aber nach den Vorkommnissen haben halt Vermarkter sich von dem Podcast getrennt und dafür ist das Konzept für mich halt nicht tragbar gewesen.
Ja, es ist also, ich meine, das haben wir ja dann auch gemerkt, wir sind natürlich in der Rubrik angetreten, die sozusagen podcast-technisch, man möchte sagen, Champions League ist, ne? Also zwei funny Dudes reden über Tagesaktuelles bzw. Wochenaktuelles und ihr Leben und so weiter. Davon gibt es jetzt schon relativ viele, relativ erfolgreiche, große Podcasts. Und ich glaube, du hast es mal so schön erklärt, dass man, bevor man einen aussortiert, muss schon wirklich viel passieren, ja, dass man in den neuen Podcast wieder einsteigt. Ne? Also ich habe so meine zwei, drei Lieblingspodcasts, die ich schaffe zu hören in einer Woche. Wenn da ein neuer auftaucht, bevor ich den sozusagen dauerhaft mit aufnehme in meine Gewohnheiten, da muss schon eine Menge passieren. Und das haben wir ja auch gemerkt dann. Also der erste Sprung war ja noch relativ hoch, so, wenn Leute das entdeckt haben. Dann wurde es mühsam.
Ja, also, es ist gerade so ein Verdrängungswettbewerb an Aufmerksamkeit. Ne? Also wenn man wirklich intensiver Podcast-Hörer ist, und das sind interessanterweise die meisten, die Podcast hören, hören mehr als einen und teilen sich ihre Woche danach auf. So, die hören dann ja Freitag Lanz und Precht, Sonntag halt Fest und Flauschig und Montag meinetwegen Mickey. Und da halt den Spot zu kriegen, immer in der Zeit, wo man zur Arbeit fährt oder sowas. Da haben wir es eigentlich mit Richard, wo erreiche ich dich? Relativ gut getroffen, weil das kannst du auch noch on top irgendwo reinpacken. Genau. Diese 10 Minuten, Viertelstunde, die kannst du einfach noch als Bonus, genau, dir zu deinen Hörgewohnheiten noch obendrauf packen.
Ja, das stimmt, genau. Das ist dann die Nische, die es braucht. Aber für sozusagen ein Full- also so ein Komplett-Podcast, eine Stunde ist natürlich immer auch Zeit, die man erstmal braucht und haben muss.
Ja, spannend sind natürlich dann genau auch diese Formate, wo man sich fragt, aha, wie trägt sich das denn? Also das sind dann so abgeschlossene Reportagen, so 8 Folgen über irgendeinen Betrüger oder sowas, also jetzt fernab von True Crime oder irgendeine Firma, die aufgebaut wurde oder irgendeine Doku-Reportage als Podcast, die passen da nämlich dann auch rein, weil dann weißt du, okay, ich höre diese 8 Folgen jetzt, zum Beispiel auf den Bahnfahrten, und dann ist Schluss. Da gehe ich dann nicht so ein Commitment ein.
Verstehe.
Dass ich dann wöchentlich immer noch mal wieder was Neues hören muss.
Gut. Was mache ich jetzt für einen Podcast? Für
das weiß ich nicht. Das können die Leute natürlich auch dir schreiben. Wo sollen die dir denn schreiben, wenn sie?
Wir haben doch hier Spotify oder was, da können sie doch drunter kommentieren. Sonst kann man mir natürlich immer persönlich über Instagram und so weiter schreiben.
Ja, ich schreibe das mal in die Spotify-Kommentare bei Richard, wo erreiche ich dich?
Ja, mit wem zusammen oder wo oder wie? Das wäre doch mal ganz spannend.
Ja, das vielleicht machst du auch eine Reportage. Ich sehe da ja irgendwas mit Osten.
Über mich, über mein Leben.
Nee, dein.
Alleine.
Nee, ich finde, jetzt ohne Blödsinn, wir haben uns ja auch schon des Öfteren über Traumata des Ostens unterhalten, wie die Leute da drauf sind. Und wir hatten das ja auch in einer Folge von Lanz und Precht, wo er das so schön erklärt hat, wo kommt die Wut her? Und wo kommt der Stolz her? Ich glaube, dass da eine Menge drin ist, weil du das ja sehr gut erklären kannst und ja auch auf eine Art ja Betroffener bist.
Ich wollte gerade sagen, das kann ich erklären, weil ich das kenne, beziehungsweise das ja Teil meiner Lebensgeschichte ist. von den 90ern bis heute von sehr relevanten Erlebnissen, Demütigungserzählungen von Leuten im Umfeld bis zur kompletten Irrelevanz der Herkunft, bis wieder neue Identität erschaffen wurde, die jetzt eben für bestimmte Leute dazu führt, dass sie eine Form von Stolz darauf entwickelt haben, dass sie ja eben nicht deutsch sind, sondern ostdeutsch sind. Mhm. Also die Betonung darauf, was vorher der Mangel war, ist jetzt das, was hervorgehoben wird. So, das finde ich schon ganz spannend, wenn man die letzten 30 Jahre Revue passieren lässt.
Ja, und es hat natürlich auch so Elemente, die du eigentlich eins zu eins auch auf Migration spiegeln kannst.
Definitiv. Das ist ja etwas, was ich schon relativ schnell gemerkt habe, als ich hatte ja einen Podcast zusammen mit Idel Beider, der dann auseinandergegangen ist nach 5 Jahren, haben wir es gemacht, wo ja die ursprüngliche Idee tatsächlich war, ey, wir müssen irgendwie einen Podcast schaffen, in dem sozusagen die Ossis mal mit den migrantischen Menschen in Kontakt kommen und haben eigentlich relativ schnell festgestellt in diesem Podcast, dass beide Minderheiten, sag ich mal, ziemlich oft im selben Boot sitzen, weil der gesellschaftliche Kontext in dieser Republik halt doch oft noch so ein Bonner Republik westdeutsch geprägtes Ding ist, obwohl es schon die Berliner Republik ist, obwohl der Osten wirtschaftlich nicht mehr abgehangen ist und so weiter. Aber diese Leseart ist oft noch diese 90er Jahre Bonner Republik.
Die der Muff jetzt von Helmut Kohl hängt noch
wirklich,
irgendwie.
Ja. Hängt da tatsächlich noch so mit drinne und das Faszinierende ist eigentlich, dass sozusagen diese Demütigungserfahrung oder gesellschaftlichen Ausgrenzungserfahrung, die so Einwanderer und Gastarbeiterfamilien in den 70ern in Deutschland gemacht haben, dass die sich in den 90ern mit den Ostdeutschen im Prinzip wiederholt haben. Also als Erfahrungswerte. Und dass wir das nicht hinbekommen, dass da sozusagen irgendwie, also die gläserne Decke wegbricht, die verhindert, dass eben beide Gruppen irgendwie in Kontakt kommen, sondern es ist eher so ein gegenseitiges Ausspielen ist und dass dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Pegida-Leute durch die Gegend laufen und sagen, die sind böse und die sind schuld und auf der anderen Seite fühlen sich Leute dann durch diese ganzen rechtsextremen Ossis bedroht und es sind ja beides so Klischees, die einfach in der Mehrheit nicht zutreffen und es eigentlich total wichtig wäre, dass sich eben diese Mehrheiten an der richtigen Stelle treffen und miteinander reden.
Plus die ganzen Traumata, die natürlich einfach sich klischeehaft anhören, aber wenn du halt reinguckst, sind die halt auch vorhanden. Ich habe dir mal dieses Beispiel von meinen Berliner Freunden erzählt, die raus aufs Land gezogen sind in so ein kleines 300-Seelendorf. Ein schwules Pärchen hat sich da einen Bauernhof gekauft, so ein Vierseithof und haben dann natürlich die Nachbarn kennengelernt. Die waren alle ganz neugierig, dieses schwule Pärchen, was hier hingezogen ist. Und dann sind die da zum Kaffee trinken gegangen und haben dann irgendwann gesagt, ja, und wie ist denn hier das so mit der Dorfgemeinschaft? Und da sagt er, Dorfgemeinschaft, die hassen sich hier alle, weil die Hälfte war bei der Stasi und die andere Hälfte ist einfach bespitzelt worden. Das hat man nachher rausgefunden und dieser Hass ist halt wie so ein bisschen nach Nazi-Deutschland, was wir hier auch als Trauma aufarbeiten mussten, dass du halt wusstest, dein Nachbar war ein strammer Nazi und der andere war im Gefängnis oder war im wo auch immer. So, und das ist ja auch sowohl nach dem Zweiten Weltkrieg nicht richtig aufgearbeitet worden als Trauma, plus das Trauma eines repressiven Staates, Unterdrückungsstaates. Ja. und das hat man ja in Ostdeutschland ist es halt noch viel frischer. So, und das klingt zwar wie ein Klischee, aber auch das muss ja irgendwie mal in die Köpfe.
Das ist ja, also zur Wahrheit gehört ja auch, dass die Menschen, die noch im Osten leben, also die Anzahl an sich ist halt A, relativ gering und B, sind die zum großen Teil die Dagebliebenen natürlich in irgendeiner Form nicht die Gewinner dieses ganzen Spiels. So, Leute, die Chancen gesehen haben, sind ja in den 90ern aus dem Osten weggegangen. Ja. Das habe ich ja auch so erlebt. Es war ja so. Also, das ist ja auch ein ganz elementarer gesellschaftlicher Unterschied, wenn du jetzt meinetwegen Abitur in Bonn gemacht hast, dann hast du hinterher Bonn nicht verlassen, sondern du hast halt eigentlich regional irgendwo da studiert, hast wahrscheinlich noch bei den Eltern weitergelohnt, gelebt, hast den Freundeskreis behalten und so weiter. Das gab's im Osten einfach alles so nicht. Mhm. Also bei uns war in unserem Abiturjahrgang 98 sind alle weggegangen. Es ist niemand in der Stadt geblieben, in der er Abitur gemacht hat. Es waren einfach alle weg und es sind nach 3, 4, 5 Jahren vielleicht, ich würde mal sagen, 10% irgendwie wieder zurückgekommen, weil sie eine Ausbildung fertig gemacht haben, fertig studiert haben oder weiß ich was und dann doch wieder in ihre alten Heimat leben wollten. Aber 90% der Leute sind quer über Deutschland verstreut und das Lustige ist, ich merke das ja dann immer auf Tournee, wenn ich unterwegs bin, dass da ganz viele von diesen Leuten sind, die irgendwie connected mit mir sind, die dann zu mir kommen und nach Shows so Sachen sagen wie, ich wollte immer sagen, dass es so toll ist, dass sie nicht so ein Klischee-Ossi sind. Und das habe ich beim ersten 2, 3 Mal habe ich das immer noch so weggetan. Und so, ja, ja, gut, danke. Und dann habe ich aber irgendwann darüber nachgedacht, was das denn überhaupt heißt. Warum sagen die mir das? Ja. Also was ist das? Und dann ist natürlich, gerade in meinem Business, dass er eben von Klischees lebt und so weiter. Wenn du einen ostdeutschen Comedian einlädst, dann lädst du Olaf Schubert ein.
Ja.
So, der ist natürlich sehr lustig und ich mag den auch und der ist ja auch ein schlauer Typ und weil der ein schlauer Typ ist, benutzt er ja all diese Klischees, ne, die es gibt über Ossis.
Ja.
Aber die Reproduktion ist ja trotzdem da. Also der hässliche Ossi mit dem Polunder, der nicht weiß, wie man sich die richtig ausdrückt und aus Versehen Menschen dann auch beleidigt und so weiter. Das steckt da überall drin und die gibt es ja tatsächlich auch. Aber die da weggegangen sind, die sehen sich ja nicht so. Für die ist das sozusagen eben nicht die Identifikationsfigur, sondern bei denen ist ganz oft einfach sozusagen der Teil gar nicht so präsent. Und ich hatte das ja auch nicht so präsent. Ich bin ja als Ossi erst gelesen worden, und das ist halt das Witzige, als ich beim WDR bei 1Live in NRW gearbeitet habe. Mhm. Weil da war dann das auf einmal irgendwie ein Thema, weil die irgendwie festgestellt, wo kommt der eigentlich her? Berlin, der Berliner hat ja gar nicht so richtig eigentlich, was, der kommt aus Sachsen-Anhalt? So, und dann war natürlich das Bild irgendwie eingerissen, wie man sich so Menschen aus Sachsen-Anhalt vorstellt, weil dem habe ich irgendwie nicht entsprochen. Ich konnte auch in Köln im Radio arbeiten, ohne dass das irgendeinem Hörer aufgefallen ist, dass es ein strunzdummer Ossi.
So. Ja, ja, aber zusätzlich kommt ja aber auch die Parallele, die du bei der Migration hast, dass dadurch, dass ihr alle weggegangen seid, ihr natürlich auch in Städte gegangen seid, wo nicht seit 20 Jahren gewachsene Netzwerke um deine Familie und Freunde da sind, sondern du musst halt auf einem Nullpunkt anfangen. Weißt du, wenn ich irgendwo hinfahre, würde mein Vater sagen, ja, da habe ich noch einen Freund, da kannst du wohnen, der hat eine Firma, da kannst du arbeiten oder sonst was. Das sind ja alles Netzwerke, die ja lange Jahre, also
total.
Netze, die
fehlen.
Die fehlen komplett.
Ja, ja, die fehlen. Und am Ende fehlt natürlich dann eben gerade über diese Netzwerke macht man ja auch Karrieren. Und über diese Netzwerke kommt man in wichtige Positionen. Und wenn du dir die Führungsstruktur im Osten anguckst, ist das ja immer noch ein Thema, dass einfach die Erfahrung von den Leuten vor Ort ist, ich habe jemanden aus dem Westen, der ist mein Chef. Der erklärt mir die Welt. Und das hat sich nicht so groß verändert. Und wenn man so eine Form von politischer Teilhabe haben möchte, wäre das, glaube ich, schon wichtig, dass man eben den Eindruck hat, ich kann schon hier in meinem eigenen neuen Land an eine Position kommen, die irgendwie wichtig ist und Entscheidungsträger sein, um die Dinge in unserem oder meinem Sinne zu beeinflussen. Und da ist etwas passiert, das ist aber schon seit den 90ern eigentlich so. Das ist ja so wie Kohl und auch so Leute wie Biedenkopf und so weiter, wie die, ich sag's mal so, in den Osten einmarschiert sind. Ja, die haben gesagt, macht euch keine Sorgen, ihr wählt uns, alles ist super, wir kümmern uns. Jetzt setzt euch bitte wieder hin, wir machen das, dass es hier Bananen gibt und ihr reisen dürft und dass der Osten bald so ist wie der Westen. Das ist die Erzählung. Mhm. So, da ist also von vornherein so ein Mangel an Teilhabe, den wir jetzt beklagen, weil wir jetzt sagen, ey, sag mal, wie könnt ihr denn, ne? Also warum wählt ihr denn alle so destruktiv oder was ist, das ist das Ende der Demokratie? Nee, das ist nicht das Ende der Demokratie, wenn 75% Wahlbeteiligung da ist, muss man erstmal sagen, da gibt's ja offensichtlich wahnsinnig viele Leute, die an Demokratie glauben, sonst würden die ja nicht alle wählen gehen. Sie wählen halt nur nicht das, von dem der größere Teil in Deutschland sagen würde, das ist demokratisches Spektrum, das ist etwas, was in irgendeiner Form konstruktiv ist, sondern sie wählen das, dass ihnen sagt, pass auf, kümmert euch nicht, wir lösen das Problem, gebt uns einfach mal die Macht. Also der Autoritätsgedanke, der so tief verankert ist bei ganz vielen Menschen noch im Osten, weil er einfach über Generationen angelernt ist und ja auch in den 90ern von demokratischen Kräften bedient wurde, das darf man eben nicht vergessen, ne? Der kommt sozusagen jetzt durch die Hintertür wieder über die Rechtsextreme, die eine Form von Identität geschaffen hat für den Osten. Und das ist eigentlich das Bittere, dass der Mangel an Identität, den die Ostdeutschen hatten, aufgrund von Demütigungserfahrungen und weiß ich was alles, was da schiefgelaufen ist, von Treuhandgeschichten und so, das sind ja eigentlich eigene Netflix-Serien, wenn man sich diese ganzen Nummern anguckt. Der kommt jetzt wieder über eine rechte Partei oder eine rechtsextreme Partei, die sagt, pass auf, wir sorgen dafür, dass ihr hier stolz sein könnt. Wir zeigen dir mal wieder, wo der Hammer hängt. Und es gibt, glaube ich, nicht so eine große ideologische Verbindung, da bin ich relativ überzeugt von, weil tatsächlich ja große Teile von Regionen, die jetzt wahnsinnig stark AfD wählen, also mit 30% oder noch größer, wenn man darauf guckt, auf die Entwicklung 20, 25 Jahre zurück, das war alles PDS, war alles links.
Ja, ja, ja.
So. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, die sind bestimmt alle von ganz links nach ganz rechts gewechselt ideologisch. Das würde ich bezweifeln. Ich glaube, das, was sozusagen beide Parteien verbindet in ihrer historischen Entwicklung, ist A, das Identitätsstiftende, weil die PDS war sozusagen ja auch eine Ostpartei. Da hat sie ja auch 20 Jahre lang sich anhören müssen, dass es irgendwie die Reste Ossi-Verwertungspartei ist, ne? Die ja. Sie immer auf die Fresse für bekommen. Und in Teilen war sie natürlich genauso autoritär strukturiert oder gedankenweltlich autoritär, wie es die AfD jetzt auch ist. Also dieser Hang dazu, die starke Partei zu haben, die das Problem löst, das ist ja einfach angelernt, weil der Osten halt nicht durch eine Diktatur ist, sondern eigentlich durch zwei. Und das ist ja bis 89 so gewesen. So. Und das hast du auch ein, zwei, drei Generationen später nicht raus, weil Erziehung und so weiter, das wirkt. Und da sind wir bei den Traumata, von denen du gesprochen hast, die im Prinzip ja vererbt sind, ne? Weitergereicht werden, familienweise. Und viele Kinder gar nicht wissen, warum sie ein Problem haben, weil ihre Eltern über ihr Problem nie geredet haben.
Genau. So. Und auch mit Onkel Willi nicht mehr gesprochen wird, weil Onkel Willi hat sich herausgestellt, ja, hat die ganze Familie verraten und so. Genau. Also da sind halt wirklich, auch da sind natürlich Parallelen zu Migranten aus Krisengebieten, wo halt Familien auch auseinandergerissen worden sind. Auch da ist die Parallele wieder da, ne? Also ob das Religion ist oder Politik, Traumata, die da aufgerissen worden sind, die sind da ja auch noch nicht verarbeitet.
Genau. Also was das angeht, haben wir natürlich eine große gesellschaftliche Aufgabe vor uns in den nächsten 10, 15 Jahren, würde ich sagen. Dazu muss man natürlich sich erstmal trauen, den grünen Haken wegzumachen. Also dieses, das ist alles super gelaufen Ding. Dieses ja. Frank-Walter Steinmeier-mäßige jedes Jahr zu sagen, was für eine super Geschichte die Wiedervereinigung ist, ist sie ja auch.
Ja, und wir wachsen immer mehr zusammen. Nee, tun wir eben
genau,
nicht.
Genau, wir wachsen immer zusammen. Nee, genau. Und ohne zu sagen, was vielleicht schiefgelaufen ist. Also diesen aufklärerischen Gedanken zu haben, ey, das ist vielleicht nicht alles richtig gewesen, was passiert ist in den 90ern und dann auch Anfang der 2000er. Da sind Dinge falsch gelaufen und wir haben Menschen Unrecht getan in der Art und Weise, wie wir das vereinnahmt haben. Das wäre vielleicht ganz schlau, so, also in der Wiederaufarbeitung.
Ich stelle übrigens des Öfteren mal eine Frage, und das ist ganz spannend, weil ich frage Freunde von mir ganz gezielt, wie viel Ostdeutsche sie in ihrem Freundeskreis haben.
Ja, auch geil.
Ja, ja. Und ich kann natürlich immer nur stolz sagen, dass ich dich in meinem Freundeskreis habe. Das ist auch der einzige Grund, warum wir befreundet sind, damit ich sagen kann, ja, ihr müsst euch damit mal beschäftigen. Ihr müsst euch damit mal beschäftigen, nicht? Ich habe wenigstens einen Ostdeutschen in meinem Freundeskreis. Nein, und es ist wirklich erschreckend, wenn du halt hier in dem, ich sag jetzt mal, Hamburger Umfeld, was halt wirklich alte Bonner Hamburger Republik sozusagen, wenn du dich da müssen einige Leute schon richtig nachdenken und sagen, ja, warte mal, der kommt nicht aus dem Osten, ne? Nee, der kommt aus dem Berlin, das wärst du, ja, nee, habe ich nicht. Das ist wirklich ganz häufig.
Der Ossi, das unbekannte Phänomen.
Ja, eigentlich sollte es ja egal sein, aber andererseits eben nicht, weil man genau auch darüber sprechen muss. So.
Ich hab das jetzt auf der Tour ein, zwei Mal auch wieder gemacht. Ich habe ja, meine Show ist ja gezweiteilt, ne? Die erste Hälfte ist ja quasi klassisch geschriebene Stand-up-Show. Und die zweite Hälfte ist ja eigentlich, hat neulich jemand so schön gesagt, wie so ein gigantischer Podcast. Ja. Also wir reden alle miteinander.
Neulich hat mir jemand gesagt, du machst das nur, weil du faul bist.
Auch gut, ja. Ja. Ich bin, also klar, es ist aus so einer Faulheit entstanden. Aber es ist ja gar nicht mehr, also mittlerweile ist es zweite Hälfte anstrengender, weil ich halt immer so viel mich mit allem beschäftigen muss. Weil ich ja,
ich also weiß.
Es schreibt ja nicht jemand Gendern und dann mache ich 5 Genderwitze und weiter, sondern ich frage die Leute ja dann, warum willst du über Gendern reden? Was ja. ist denn dein Thema damit? Und dann kommt es ja immer zu so einem Austausch und dann moderiere ich ja im Prinzip so unterschiedliche Meinungen im Saal weg. Das macht mir aber tierisch Spaß, deswegen habe ich es auch beibehalten. Und da bin ich an eine Stelle gekommen, wo ich jetzt zweimal, und das war für mich, das ist Wahnsinn, weil du fragst sozusagen humoristisch einfach nur so einen Raum rein, wer von euch war denn heute, war noch nie im Osten, klatsch mal. Und es klatschen einfach 60% des Raums. Und ich denke, das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Das ist irgendwie, da sitzen 300 Leute, 400 Leute und die Hälfte davon ist in ihrem gesamten Leben 2024 noch nicht in diesen Teil der Republik gefahren.
Ja, ich glaube aber auch, dass du dieselben Reaktionen kriegen würdest, wenn du fragst, wer von euch war denn schon mal in Bayern oder sonst was? Weil viele Leute, Schwarzwald. Wer war schon mal im Schwarzwald? Ist wahrscheinlich ähnlich.
Weil ich hatte denselben Gedanken wie du, ich habe Bayern abfragen lassen und in Bayern waren halt einfach 90% der Leute schon mal.
Aber frag doch dann mal wirklich auch, also das würde mich auch interessieren, wie deine Erfahrungen da sind, wenn du Westdeutsche hast, wie viele ostdeutsche Freunde hast du? Also ist das noch relevant? Also das ist halt die Frage, weil ich finde ja, weil man natürlich genau wie wir darüber sprechen, welche Traumata, wie waren die Erlebnisse in unserer Generation, muss man da glaube ich immer noch mal drüber sprechen, weil es vielen einfach nicht bewusst ist, was ein Westler erlebt hat oder ein Ossi erlebt hat, wenn man diese Begriffe denn noch beibehalten möchte. Oststämmiger.
Ja, ich meine, das war ja im Prinzip auch das Spannende an dem Podcast dann mit Luke, weil der ja im besten Sinne so ein 90er Jahre Bonner Republikkind ist.
Ja.
Ne? Für den ist quasi Wiedervereinigung, hatte ich auch mal gesagt, das ist sozusagen wie so ein Kinofilm abgelaufen, den man halt guckt, aber man ist nicht Teil davon, weil also was hat das mit mir zu tun in Bonn 1992, dass 89 die Ossis hier rüber gemacht haben?
Er war aber auch noch sehr jung, ne? Also
klar, er war sehr jung, aber also ich glaube aber, dass das schon symbolisch ist für relativ viele,
ja.
dass die halt also da gar keine Verbindung zu hin hatten oder haben. So. Und das erklärt ja dann auch, warum man nicht mal sagt, ich will mal wissen, wie sieht denn Erfurt aus 1995 und spätestens 2024 vielleicht mal denkt, Leipzig ist eine schöne Stadt, da fahren wir mal hin.
Ja, ich finde es halt spannend, weil ich so aufgewachsen bin in der Familie, also mein Vater ist da immer sehr interessiert dran gewesen und wir hatten ja auch Freunde beziehungsweise eine Familie im Osten, die wir unterstützt haben, über eine Brieffreundschaft entstanden, ein Luftballon in meinem Kindergarten, der bis nach Bernburg geflogen ist. Wirklich bei so einem Kindergartenfest. Habe ich die Geschichte mal erzählt?
Haben wir nee, so die hast du nicht erzählt.
Da haben wir Luftballons losgelassen mit so Briefen. Schreiben Sie zurück, liebe Grüße. Und meine Schwester hat einen geschrieben bei meinem Kindergartenfest. Und der Luftballon ist mit dem Brief bis nach Bernburg geflogen. Da sehr hat gut, dann ein junges Mädchen, die halt 12 war, hat dann angefangen, uns Briefe zu schreiben. Und wir haben zurückgeschrieben und haben dann so Pakete geschickt und so weiter. Und das über Jahre eine Brieffreundschaft zu diesem Mädchen gehalten. Und haben die dann auch unterstützt, weil es uns relativ gut ging. Und mein Vater da auch, weiß ich nicht, immer schon Gedanken, den hat die Teilung Deutschlands schon sehr beschäftigt. So als 1940 geboren, den Krieg noch gerade so am Ende miterlebt. Und den hat das irgendwie beschäftigt. Und dann zu meiner Konfirmation, da ist man glaube ich 13 oder 14 oder was, Konfirmation, haben wir dann, weil sie den gleichen Nachnamen hatte wie unser Nachbar, haben wir gesagt, kann sie doch zu meiner Konfirmation einfach mal rüberkommen, wir sind mit der verwandt. Und dann hat sie so einen Ausreiseantrag, also so einen temporären geschickt und hatte auch selber noch Familie und durfte dann uns besuchen. Das war das erste Mal, dass wir die gesehen haben. Das war dann schon eine junge Frau, die schon ein Kind hatte. Und dann haben wir die auch im Osten besucht mit ihrem Mann und ihrem Kind. Und da habe ich während der DDR, meine erste Zigarette war eine Kabinett, die ich dann da drüben geraucht habe mit 14 oder sowas. Und ich habe die DDR quasi dann noch erlebt, rüberfahren mit Grenzkontrolle, allem drum und dran.
Geil.
Und war dann des Öfteren auch da. Es gibt dann noch die Geschichte, wie wir dann als mit Segelbooten nach Warnemünde gesegelt sind mit Bundespräsident Karl Carstens, das habe ich dir da auch
mal
erzählt.
Das hast du schon mal erzählt, ja. Die
Nummer kenne ich schon. So, aber das war wirklich so, dass mich das halt mein Leben lang auch immer schon beschäftigt hat, im Harz, im Westharz Ski zu fahren. Und dann endet die Skipiste wirklich am Grenzzaun, wo der Grenzer halt saß damals so am, ich weiß gar nicht welcher, St. Andreasberg oder sowas hieß er da, wo das einfach für mich ganz präsent war. Und dementsprechend, ich habe den Osten halt schon erlebt, als er noch der Osten war.
Hast du die Kabinett geraucht? Hast du eine Club-Cola getrunken?
Ja, genau. Und das hat mich schon immer so interessiert. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, kenne ich aber auch ganz viele, die das nie also auf dem Schirm hatten.
Club-Cola, kannst das Gefühl nicht schlagen. jetzt ist die große Frage, hast du denn noch Kontakt zu dieser Frau oder zu dieser jungen Dame damals?
Ist allerdings, ja, da möchte ich nicht tiefer drauf eingehen, aber unsere Familie hat momentan keinen Kontakt dazu, denn da sind Dinge vorgefallen. Nach der Wende dann interessanterweise. Ja, sind so ein paar Lügengeschichten aufgekommen, die halt da gar nicht so, also
es ist ja nämlich interessant, weil das auch ein ganz häufiges Phänomen ist, also ohne, dass ich jetzt genau weiß, was bei euch da los war, aber das häufige Phänomen ist, dass diese, sagen wir mal, relativ starke Bindung, die es bei ganz vielen Befreundeten oder Familien gab über diese Grenze, ne, mit Unterstützung gegenseitig hinfahren, besuchen und so weiter. Das hatten wir auch. Also Tante Anne kommt, Tante Anne aus dem Westen, die sind mit der ganzen Familie gekommen mit ihrem Passat. Und immer wenn die da waren, stand bei uns vor der Haustür auch gut sichtbar unter der einzigen Straßenlaterne ein Wartburg mit Kennzeichen Leipzig und Dresden oder so, ne? Wo du wusstest, alles klar, die Stasi ist auch da. So. Und lustigerweise nach der Wiedervereinigung hat das so, ich würde mal sagen 5-6 Jahre hat das noch gehalten, dass man tatsächlich sich jährlich irgendwie gesehen hat oder Kontakt hat und danach ist das völlig versandet. Also danach hat man sich nicht mehr besucht, die haben auch nicht mehr so ein großes Interesse gehabt, weil sie mussten uns keine Pakete mehr schicken, Bananen haben wir jetzt selbst gekauft und so weiter. Also diese Gegenseitigkeit über diese Grenze, ne, die war auf einmal weg.
Ja, das war bei uns ein bisschen anders. Also ich kann die Geschichte auch mal erzählen. Die haben halt erzählt, sie wären beides Ingenieurstudium und haben sich sehr, sehr wahrscheinlich aus Minderwertigkeitskomplex ganz toll dargestellt. Und als dann die Wende da war, hat mein Vater wollte da alles tun und denen auch Jobs besorgen und wollte halt helfen. So.
Ja.
Und das Spannende war, wir haben die dann Silvester einen Überraschungsbesuch bei Freunden von denen gemacht, die im Ostharz gewohnt haben. Einem Pärchen. Und haben die dann da besucht und mein Vater hatte irgendwie Kontakt zu denen auf. Und dann waren die ganz erschreckt, weil da waren nämlich Freunde, die wussten, dass sie keine Ingenieure waren, die beides Ärzte waren und mit denen ist mein Vater und meine Mutter sind immer noch befreundet, weil dann ist ganz viel Quatsch rausgekommen, wie die über meine Eltern gelästert haben und dann kam auch raus, dass die nie studiert haben und deswegen auch nicht darauf eingegangen sind, dass mein Vater Vorstellungsgespräche besorgt hat. Der wollte jetzt wirklich helfen. So, dann hätte der Typ halt sagen sollen, ja, wo ist denn ihr Ingenieurstudium? Ja, habe ich gar nicht. Ich war eigentlich die ganze Zeit arbeitslos. Also das waren schon auch, da sind wir wohl einem Typen.
Belogen, betrogen wurdet ihr.
Ja, das war sehr, sehr enttäuschend und traumatisch.
Glaube ich, ja.
Traumatisierend für meine Eltern. Aber daraus ist eine andere Freundschaft mit diesem Pärchen aus, ich glaube, Wernigerode entstanden.
Ja.
Immer noch hilft und die besuchen sich gegenseitig seitdem. Also da ist was Neues draus entstanden. Aber ja, wir sind von den Ossis belogen worden und betrogen.
Belogen, betrogen, wurde Andreas. Der einzige Wessi.
Ja, mein Vater ist der einzige Wessi, der von den Ossis belogen und betrogen worden ist.
Oh Gott. Alle anderen andersrum, aber die Lofts, die haben einfach...
Ja, aber das war auch ein Trauma für mich, weil das war so eine Family, so eine zweite. Und das irgendwie rauszufinden mit... Das,
es ist aber natürlich auch verführerisch, muss man sagen, ne? Wenn man davon ausgeht, dass diese Mauer, also du siehst daran ja auch, wie unwahrscheinlich man das gehalten hat, dass ihr jemals dahin kommt oder dass es sozusagen einen echten Kontakt geben könnte, dann konnte man natürlich auch alles erzählen, weil natürlich war es unüberwindbar erstmal. So,
stimmt, und dann, so habe ich das noch gar nicht gesehen.
Naja, klar, du erzählst du kriegst irgendwie mit, wer da im Westen mit dir schreibt und so weiter, dann denkst du, oh, jetzt hau ich auch eine Geschichte raus, um die zu beeindrucken und so weiter, weil was soll passieren? Ich meine, die kommen hier nicht her, ich kann da nicht hin, die Mauer steht dazwischen oder die Grenze ist zu. Und dann fällt diese scheiß Grenze und dann hast du natürlich auf einmal ein Problem. Dann denkst du, ach fuck, diese ganzen Geschichten, die wir erzählt haben, die stimmen ja alle
gar nicht. Jetzt sucht er uns einen Job und denkt, wir sind Ingenieure. Ja, ich glaube übrigens, dass er das war, falls einer zuhören sollte. Ich hatte mal Kontakt zu dem Sohn. Ich glaube, dass das der Mann war von ihr, der da irgendwie dachte, ja komm, jetzt den Wessis machen wir mal was vor, vielleicht schicken sie mehr Pakete oder vielleicht war es auch einfach Minderwertigkeitskomplex, man weiß es im Nachhinein, ich kann es niemandem übel nehmen, wenn man denkt, das finden die sowieso nie raus.
Ja, genau, ja klar, ist ja naheliegend,
ja,
oder?
Ja klar, ja, früher war ich Profifußballer, find's doch mal raus, weißt du? Bis das mit dem Knie kam.
Genau, das kam genau 89 mit.
Ja, stimmt. Also da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr. Also solche Geschichten gibt es wahrscheinlich auch.
Die gibt es andersrum übrigens auch. Also das ist gar nicht so. Ich kenne Leute, denen wurde sozusagen auch andersrum erzählt, dass es große Karrieren gibt.
Ah, im Westen großer, sozusagen.
Genau. Ja, ich habe hier alle Möglichkeiten. Ich helfe euch, wenn ich doch nur könnte. Ah ja, schaffe ich jetzt nicht. Rüberkommen, nee, geht nicht. Aber ich schicke noch ein Paket. Und dann war das aber auch, ein ganz normaler Mann. Der hatte nicht mal die Familie, von der behauptet, dass er die hatte. Ist bei uns im Bekanntenkreis passiert. Das war auch eine traurige Geschichte, weil im Prinzip war sein Familienersatz war das, dass er gefühlt den armen Ostdeutschen mit den Paketen jeden Monat hilft.
Aber das wär's doch eigentlich. Also ist das nicht die Idee für den Podcast? Die Lügengeschichten, die Lügengeschichten von Ost und West?
Ja, die größten Lügen aller Zeiten.
Naja, die sich gegenseitig, also während der, man konnte das anderen erzählen, weil man es nicht nachprüfen konnte. Wenn du da ein bisschen auf Recherche gehst, kriegst du da wahrscheinlich relativ viele Geschichten zusammen.
Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, ja. Also wie gesagt, ich habe alleine in unserem familiären oder befreundeten Umfeld, wüsste ich da zwei Storys. Und du hast ja auch gerade noch eine beschrieben, dass vielleicht der eine oder andere jetzt kommen die Kommentare wieder.
Ja.
Hat da auch noch was zu berichten?
Oder schreibt mal, wenn ihr da wirklich eine Lügengeschichte erlebt habt und das hier hört, schreibt das mal auch gerne per Mail an ziel@ponywurst.com oder Ingmar auf Instagram oder sowas, weil das vielleicht ist da was drin. Da müssen Sie mal was drüber machen, Herr Lanz.
Ja.
Genau, und nicht immer USA, sondern fahren Sie doch
USA,
mal in
USA.
Fahren Sie doch mal in den Osten.
Hast du das? Hast du das gesehen? Der war ja, wie gesagt, Lanz war ja in den Staaten.
Ja.
Und da hat, wie heißt er denn? Albrecht? Kevin Albrecht? Wie heißt dieser Autor?
Ja, Kevin Albrecht. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Wahnsinnig lustig. Der hat sozusagen das Original genommen und hat so 80er Jahre Jimmy Somerville Musik drunter gepackt.
Er hat halt nur und die Szenen, wo Markus im Rückspiegel zu sehen ist und so weiter.
Genau.
Ja.
Genau, die zusammengeschnitten und es wirkt halt einfach wie so ein Original Miami Vice 80er Jahre Musikvideo.
Hast du denn die Reportage schon gesehen?
Nein, die habe ich noch nicht gesehen. Ist die gut?
Dann kann ich dir das sehr empfehlen. Vielleicht heute Abend, wenn du nichts zu tun hast, können wir da morgen auch bei der Aufnahme nochmal drüber sprechen oder wir sprechen in der nächsten Aufnahme drüber. Ich möchte auf jeden Fall.
Heute wird es nichts werden, Andreas, weil heute Abend bin ich bei der Horrornacht in Babelsberg.
Mhm.
Da läuft man über so ein Gelände, besäuft sich und dann taucht jemand auf, weiß nicht, Dr. Eckert von Hirschhausen mit einer Clownsnase und erschreckt einen.
Und wo ist das?
In Babelsberg, Horrornächte.
Ah, okay, alles klar. Im Schrocktober, Schrecktember oder wie das hieß. Nee, toll, das finde ich super, dass du das machst und lässt dich von Eckart von Hirschhausen heute anfassen.
Ich weiß nicht, ob der da auch ist, aber ich weiß so,
auf jeden
nur
Fall,
den Gruselfaktor.
Wenn du die Reportage siehst, also was mir aufgefallen ist, ist, dass Markus Lanz trägt immer noch diese V-Ausschnitt-T-Shirts, die sehr weit ausgeschnitten sind, die wir alle in den 90ern getragen haben. Nee, in den 2000ern getragen haben. Und weiß ich nicht, wenn es so heiß ist, ob weiße Klamotten, wenn man nass geschwitzt ist. Also es ist so ein bisschen Wet-T-Shirt-Contest auf jeden Fall. Man sieht es häufig, weißen Stoff klebend auf Haut.
Wenn du so viel trainierst, Andreas, wie Markus, das ist dir natürlich nicht bewusst, aber wenn du so viel trainieren würdest wie Markus, dann wüsstest du, dass dieser gesteigerte Stoffwechsel dafür sorgt, dass man sofort anfängt zu schwitzen, wenn man nur 3 Schritte macht.
Ich schwitze einfach auch immer.
Ja, weil das aber ist so ein ich habe zu stark gedrückt beim Kacken schwitzen.
Eine absolute Frechheit. Ich finde, wir hatten so ein schönes Niveau hier, wo wir die Traumata von Ost und West aufgearbeitet haben, dir was gesucht haben. Ich habe dir solche Brücken gebaut und du trittst mir von hinten in beide Kniekehlen. Wir werden das morgen erweitern, liebe Leute. Vielen Dank, dass Sie auch hier wieder zugehört haben. Hören Sie,
keine Lust mehr. Jetzt geht er kacken.
Nee, wir haben einfach. Wir haben ja schon über eine Stunde gemacht. Das ist schon.
Oh, das,
ja.
Guck mal, das ist.
Wenn nee, man uns und ich lässt, finde, ne? Bevor wir jetzt in den Fäkalhumor abgleiten, dachte ich, beenden wir das lieber. Weil das hören ja auch meine Eltern, muss man einfach sagen. Ja.
Also, hatte ich auch mal eine Podcast-Idee, ne?
Ja.
Ich wollte mal so einen Podcast machen, wo man sozusagen nur Fäkalhumor und wollte es nennen, der braune Salon.
Es ist schon so durch. Also
aber es würde sofort funktionieren, oder nicht?
Ja, aber ich hatte ja, ich wollte ja schon so eine Talkshow machen, wo sich Nazis quasi über Fäkalhumor unterhalten und denen der braune Salon nennen.
Warum denn noch da? Warum reicht denn nicht Fäkalhumor? Warum müsste es denn noch Nazis sein?
Ja, weil der braune Salon.
Ja, dann lass es doch gleich behinderte Nazis sein. So Nazis, die noch Körperteile fehlen.
Aber dann, das hat ja nichts mit Braun zu tun.
Ich
habe keine Assoziation zwischen Braun, Salon und Behinderung. Ich weiß nicht, warum du da noch wieder übertreiben musst. Das ist der Ostdeutsche in dir. Weißt
das
du?
Ist jetzt... Die Übertreibung.
Ja, der übertreibt dann immer, der Ostler. Nein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es dich gibt, dass wir morgen gleich schon wieder hören.
Dito, wir müssen uns auch öfter sehen, Andreas. Ich schaffe selten nach Hamburg. Vielleicht musst du es mal nach Berlin wieder schaffen.
Ja, ich bin demnächst in Berlin mit Apokalypse und Filtercafé am 28.10. oder sowas, ja.
Ich glaube, da spiele ich irgendwo in Frankfurt oder so, bin ich glaube ich nicht in der Stadt.
Ja, siehst du, ja.
Also, dann musst du keine Sorge haben, falls du irgendwie ins KitKat gehst und so.
Du kannst ja immer wohnen, das weißt du ja. Also, du bist hier immer gerne willkommen.
Sei vorsichtig, du sagst ja nie, wie lange.
Ach so, ja, eine Nacht geht. Danach muss ich auch wieder...
Also, ich war letztens ja leicht enttäuscht, also ich bin ja gerne bei dir, wir haben ja ordentlich gesoffen. Aber ich hatte natürlich am nächsten Morgen den Klassiker erwartet, die veganen Würste mit dem Rührei. Das ist ja bei dir völlig, das hast du abgeschafft aufgrund von Cholesterin oder was?
Nee, aber es gibt eine Reportage über diese Firma, die diese Würste herstellt. Und das ist gar nicht so gesund.
Ist nicht so gesund. Schlachten die nebenbei trotzdem Tiere, nur aus Hobby?
Nee, es ist einfach nicht so gesund, was man sich da reintut. Also dementsprechend... Ja, vielleicht mache ich es für dich aus Liebe wieder. So, in diesem Sinne.
Moment, was ist denn daran Liebe, wenn du mir nicht gesunde Würste morgens zum Frühstück machst?
Naja, ich habe halt noch ein paar und die müssen weg. So, dann, weißt du, das ist so, ich kann die auch in den Osten schicken. So, ich mache dir so ein Westpaket fertig.
Das wäre eigentlich geil, weiterschicken, als wäre nichts.
Ja, das ist auch die nächste Frage. Kriegt noch irgendjemand Westpakete, weil der im Westen es nicht kapiert hat, dass man das jetzt alles kaufen kann? Gibt es da vielleicht den einen oder anderen, der immer noch schickt?
Das wäre geil, wenn 2024, genau, aus Tradition 2024 jemand ein Westpaket schicken würde mit Original, mit Cornflakes, Bananen, Nutella.
Vielleicht machen
und
das
so weiter.
Wirklich noch Leute aus Tradition. Vielleicht ist es wirklich so.
Eigentlich wäre es schön, ne? So ein bisschen.
Ja.
So, in dem Sinne?
Mein Lieber, wir hören uns morgen früh. Hör genau hin. Du bist quasi Teil des Berlin-Spaziergangs.
Hat er mich doch gesehen.
Ja, vielleicht hat er dich gesehen.
Geil. Gut, ich bin gespannt und wünsche einen entspannten Resttag.
Vielen Dank in diesem Sinne euch da draußen auch. Und die berühmten letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
Fasst euch an und habt euch lieb.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions.
Lecker.